Es beginnt für mich wieder die sehr lange Phase, in der ich mir Einleitungen ausdenken muss und mich nicht zurücklehnen kann, während Einheimische von Grand Tour Nationen irgendetwas Wohlklingendes erzählen, von dem vermutlich nur eine Handvoll Hörer sagen können, ob es Hand und Fuß hat. Aber gut, ich gebe Mühe. Heute waren wir Zauberer der Logistik und haben unseren Besenwagen-Host-Engpass mit einem sensationellen Trick gelöst. Wir begrüßen euch heute erstmal nur zu zweit, nämlich meine Wenigkeit. Ich bin Bastian Marx.
Und ich bin der Paul Voss.
Und wenn unser Gast dazu stößt, lassen wir ganz magisch auch den Andi Stauf aus dem Nebel erscheinen. Das Ganze wird wie immer sehr freundlich unterstützt von Rafa, die mittlerweile 4 von unseren Hörern einen schönen Tag beim Prestige Schwarzwald ermöglicht haben. Danke dafür. Die schienen auf jeden Fall ganz happy zu sein. Das, was man an Fotos und Insta-Stories gesehen hat.
Ja, freut mich. Ist ja auch eigentlich eine geile Aktion gewesen. Und natürlich schade, dass jetzt keiner von uns selber mitfahren konnte.
Aber ganz ehrlich, können die öfter mal machen von Rafa. Jetzt hier so ein bisschen was verlosen bei uns. Das ist cool.
Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von
Athletic Greens. Paul ist frisch zurück aus der Wüste. Ihr hört gleich, wie gut er das überlebt hat. Aber eins steht fest, er hat überlebt. Was gibt's nämlich in der Wüste nicht? Und das ist der Grund, warum es dort so gefährlich ist. Vitamine und Mineralstoffe. Und kein Wasser, mit dem man die zu einem Smoothie macht und sich genüsslich reinsäuft. Bisschen Wasser hatte Paul extra dabei. Und ich glaube, er war noch nie glücklicher, dass es zum normalen Athletic Greens Vorrat diese Travel Packs gibt. Athletic Greens ist der Treibstoff der Besenwagen-Crew. Reich an Vitaminen und Mineralstoffen brauchst du dir so auf keiner Fahrt mehr Gedanken zu machen. Nicht mal in der Wüste. Die Kernbereiche deiner Gesundheit und Leistungsfähigkeit sind abgedeckt. Energie und Konzentration, Regeneration und Stressabbau, deine Verdauung, Darmgesundheit und dein Immunsystem sind getuned und helfen dir, dich vom Trainings- und Alltagsstress zu erholen. Du machst dir morgens den Smoothie und hast alles drin, was du an Vitaminen und Mineralstoffen brauchst. Schmeckt gut, macht satt, nur 1 Gramm Zucker ist da drin und es liefert besagte 75 Goodies. Es ist vegan, gluten- und laktosefrei. Na, losbekommen? Geh einfach auf athleticgreens.com/besenwagen und das Einfachste ist, die Variante, dir deine Greens monatlich nach Hause liefern zu lassen, denn so kommst du niemals in dieses einwöchige Loch, von dem man vorher wusste, aber nicht rechtzeitig bestellt hat. Und jetzt wird man total vitaminlos und mineralarm. athleticgreens.com/besenwagen. Dort grinsen wir dich nicht nur an, sondern du bekommst eben mit uns diese 5 Travel Packs dazu und eine Jahresration an Vitamin D3 Öl.
Ich muss mich schon mal entschuldigen, dass ich schmatze. Ich weiß, die meisten Zuhörer wird das sehr stören, aber ich brauche jetzt gerade erstmal für Energiegewinnung ein Spaghetti-Eis. Und ich hoffe, es sei mir verziehen.
Auf jeden Fall. Also ich bin heute so ein bisschen heiser. Ich glaube, als beim Werbung aufnehmen habe ich es auf jeden Fall gerade gemerkt. Ich war gestern auf Zwiehoff Junggesellenabschied und das war auch ein bisschen länger. Also wir sind beide müde heute aus unterschiedlichen Gründen.
Aber ich glaube, wir fühlen uns beide, oder ich glaube, ich fühle die gleiche Müdigkeit wie bei dir, nur dass bei mir kein Alkohol im Spiel war.
Tja. Es ist Mittwochabend, die Folge kommt morgen Donnerstagabend raus. Du bist jetzt heute auch erst zu Hause angekommen, oder?
Genau, ich war bei, wie letzte Woche angekündigt, Badlands in Südspanien, also durch die Kohlrabi-Wüste und dann einmal um die Sierra Nevada rum.
Durch die Kohlrabi-Wüste.
Durch die Kohlrabi-Wüste, da gab es sehr viel Kohlrabi und 750 Kilometer und jetzt dann doch 16.000 Höhenmeter und nicht 15.000.
Immer so.
Und ja. Und es war das wahrscheinlich krasseste, was ich in meinem Leben gemacht habe oder was ich meinem Körper zugemutet habe. Also auf jeden Fall war ich letzte Woche Donnerstag noch auf der Eurobike, habe da an so einem Panel-Talk teilgenommen zum Thema Gravel.
Da war noch diese Reisehistorie, ja.
Genau, bin da quasi Donnerstagmorgen hingefahren aus Berlin, nach Friedrichshafen, 7 Stunden, habe das dann da gemacht, noch dann noch kurz mit einem Sponsor ein bisschen geredet und so und dann noch 1-2 getrunken. Dann am nächsten Morgen wieder zurück, 7 Stunden. Dann am Samstag früh nach Spanien geflogen und dann am Sonntag mich einmal aufs Rad gesetzt, um dann die 750 Kilometer zu absolvieren. Von daher wieder optimale Vorbereitung, wie es immer bei mir ist. Auch schön akklimatisiert an die fast 40 Grad in der Füße, sogar 45 Grad. ja, also das Starterfeld war krass. So Alistair Brownie war da, also Doppel-Olympiasieger im Triathlon. Dann Ulrich Bartholmös, der ist so, was Ultradistanzrennen angeht, mega bekannt, Deutscher. Und dann hast du ein paar andere, ja, Spitzenfahrer und Spitzenfahrerinnen aus dem Bereich. Also die Competition war auf jeden Fall krass hoch, was man auch an den Zeiten sieht im Vergleich zu letzten Jahr, wo, glaube ich, der dritte knapp unter 60 Stunden war. Und diesmal waren wir eigentlich, ich war knapp über 60 Stunden, 8 Leute, die unter 60 Stunden geblieben sind. Und dementsprechend haben wir uns auch richtig die Karten gelegt am ersten Tag.
Ja, es wird halt langsam innen, ne?
Ja, aber es war Wahnsinn. Wir sind losgefahren aus Granada direkt erstmal. Also erstmal nur berghoch und einfach mal die ganze 350 Watt auf der Uhr stehen. Und ich denke mal, Jungs, das sind 750 Kilometer, das Ding wird irgendwie alles zwischen 45 bis 65 Stunden dauern, wenn es schlecht läuft. Und wir fahren halt los wie beim Radrennen. Und ja, und haben uns auch direkt auseinandergenommen und immer wieder Führungswechsel und man muss sich ja selbst verpflegen mit Tankstops und also zum Auffüllen vom Wasser. Und genau, daher, da lief es eigentlich bei mir alles ganz gut. Ich hatte mit Abstand am meisten Gepäck dabei. Mhm. Die meisten hatten auf jeden Fall geplant, nichts mitzunehmen, also nichts mitzunehmen plus auch nicht zu schlafen. Mhm. Das war bei mir anders. Von daher hatte ich auf jeden Fall gut was in Übergepäck dabei. Man kann sich es irgendwie nicht vorstellen. Das ist ein Radrennen mit dem Wissen, dass du hier eigentlich 3 Tage lang so durchballern musst, oder 2,5. Und wir sind halt durch die Wüste gefahren, ne? Also waren es total 40 Grad oder mehr. Und es gab einfach nichts zu trinken. Und deine Leistung baut irgendwann so schnell ab, du fährst halt irgendwann 200 Watt und das ist alles, was geht. Ich war halt dann auch in der Spitzengruppe, also von 1 bis 3 waren wir. Und dann hatte ich auf einmal, genau, mit dem Sepp Breuer noch, der ist, glaube ich, Marathon-Europameister,
auch in der Ultramarathon-Mountainbike, genau.
Genau, der war auch stark, der musste aber dann irgendwann aussteigen, glaube ich, wegen dem Bienenstich. Gute Besserung an dieser Stelle. Auf jeden Fall fahren wir halt so und ey, wir sind einfach voll am Ballern, Mann. Und dann irgendwann, ich habe dann schon gemerkt, oh, als wir dann die 4. Stunde in der Wüste oder 5. Stunde in der Rheinwüste unterwegs waren, also irgendwie nach, keine Ahnung, 8 Stunden Radfahren, habe ich gemerkt, okay, das Gefühl kenne ich, Hitzestich. Und dann habe ich, weil ich halt einen Stopp verpasst habe, wo ich nicht angehalten habe. Das war ein Fehler. Hatte dann kein Wasser mehr.
Stopp heißt, warte, lass mich kurz zwischenfragen, ein Stopp, den du geplant hast, ist der da irgendwie eingebaut, markiert oder was? Oder?
Nee, man muss sich selbst kümmern, also wenn du einen
Ort siehst. Wie weißt du, wie die Strecke hast du nur als GPS?
Genau, also ich habe natürlich vorher schon geschaut, wo man anhalten kann und manchmal kamen dann Orte, wo überraschenderweise dann doch was war und genau, ich hatte diesen einen Ort, wo wir durchgefahren sind, da war ich gerade so euphorisch, wo ich vorne war, habe ich einfach nicht angehalten. Weil ich dachte, es ist nicht mehr so weit. Aber da habe ich halt auch unterschätzt, wie langsam man einfach fährt. Irgendwann. Und weil ein 20er Schnitt ist eigentlich, schaffst du fast nicht. Ja, weil mit dem ganzen Gepäck, Offroad, Anstiege, die pervers steil sind. Also ich bin 40 vorne gefahren und hinten 52. Und ich hatte eine 50er Trittfrequenz zum Teil. Mhm. Mit über 300 Watt gefahren. Also es war richtig steil. Auch sehr lange sehr steil. Absurd alles. Und da war irgendwann diese Distanz zwischen den Orten zu groß. Hatte kein Wasser mehr, plus die Sonne hat mir so auf den Schädel geballert, dass ich jetzt einen Hitzestich hatte und dann war auf einmal alles aus. Weißt du, wenn du dann so das Gefühl hast, du hast einen Druck auf den Ohren, weil ganz viel Blut im Kopf ist und ich konnte keine Leistung mehr abrufen, ich konnte kaum noch reden und so musste ich noch 4 Stunden Rad fahren. Und es kam und dann wusste ich, da kommt noch ein Ort, aber im Ort war einfach nichts. Da war einfach nur ein Brunnen. Ich konnte nicht mal in diesem Brunnen sitzen, weil die ganzen Bienen und Fliegen mich genervt haben, dass ich irgendwann ausgerastet bin und einfach nur rumgeschrien habe und rumgeflucht. Dann habe ich mich irgendwie zu diesem Stopp gerettet, wo wir auf dem Hinweg, also um zu erklären, wir sind erstmal zu einem Ort gefahren, Gorafe heißt der. Und da haben wir eigentlich die Spitzengruppe komplett angehalten und alle anderen Teilnehmer dann auch. Und sind dann raus in so eine 100 Kilometer Runde in der Wüste. Ja, also wirklich, also rot alles, rote Felsen, Flussbetten, ausgetrocknete. Also du würdest nicht denken, dass es Europa ist. Es ist einfach so krass, Mann. Also es ist wenn man es nicht, also ich war schon ein paar Mal, ne, in der Sierra Nevada, auch da unten die Region, aber sowas Krasses habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Einfach wunderschön und aber auch genauso brutal. Auf jeden Fall fährst du da deine Runde und ich, und das Ding ist halt, Giraffe ist unten und wir sind von oben gekommen. Das heißt, ich musste dann so einen 3 Kilometer über 10% Anstieg erstmal runterfahren, den Ort, weil das war nicht mehr on Kurs. Wenn du den Kurs verlassen hast, musstest du wieder zurück an den Punkt, wo du ihn verlassen hast. Das heißt, freiwillig bergunter gefahren, um da was zu essen zu holen, zu trinken. Auf jeden Fall halte ich da an, hatte schon mega Kopfschmerzen, wie es ja normal ist, bei so einem Sonnenstich, saß dann da. Da kamen gerade die Leute rein, die jetzt erstmal in diesen Ort kamen. Ja, also nach 80 Kilometer oder 100, ich glaube 80. Das heißt, wir hatten schon 100 Kilometer Vorsprung nach 80. So. Und ich saß da einfach nur, mir war schlecht, ich wollte kotzen, ich konnte nichts trinken, ich konnte nichts essen. Ich hatte Krämpfe in meinen Fingern, ich konnte irgendwann nicht mehr bremsen und schalten, weil ich davon Krämpfe bekommen habe. Ich konnte nicht weder im Stehen noch im Sitzen fahren. Ich bin irgendwann nur noch mit so 100 bis 150 Watt maximal gefahren. Ey, es war die Hölle auf Erden. Also jetzt, also sprichwörtlich. Ich habe mich noch nie so beschissen gefühlt, noch nie so gelitten wie in dem Moment. Auf jeden Fall komme ich da an, suche ein Hotel. Ich wollte eigentlich draußen schlafen, aber ich wusste, ich muss jetzt pennen, sonst ist das ganze Ding vorbei. Und penne dann halt direkt mal 8 oder 9 Stunden. Und habe die ganze Nacht schon über... Ich konnte nicht mal schlafen, weil immer, wenn ich auf der Seite gelegen habe, auf dem Muskel, hat er gekrampft. Aber ich konnte wiederum auch nichts trinken oder essen, um Salz aufnehmen. Das heißt, ja, wie soll es besser werden, ne? Ja. Da habe ich irgendwann nachts eine Packung Chips gekillt, die ich mir noch geholt hatte. Und nächsten Morgen aufgestanden, habe ich gesagt, okay, gut. Ich hatte eine Kameracrew dabei. Ich habe mir schon gesagt, ey Leute, mir ging es mein ganzes Leben noch nicht so schlecht. Ich will eigentlich aufhören. Hab dann aber gesagt, okay, ich fahre jetzt einfach nur für die Story, damit wir was, wir haben es jetzt, ich habe es jetzt organisiert und lass es jetzt einfach machen. Fahre ich so und dann merke ich, okay, gut, ich bin im Arsch, aber alle anderen sind eigentlich auch noch viel mehr im Arsch als ich. So, und dann bin ich halt Position in Position aufgefahren an dem zweiten Tag. Das Gute war, da war es auch immer noch wieder über 30 Grad, aber ein bisschen wolkiger. Ja, und du hast zum Teil halt einfach Berge, die sind 30 Kilometer lang, ne? Auf Schotter. Und da ist halt nichts. Und du fährst halt 10 km/h im Schnitt und bist dann zum Teil 4 Stunden einfach unterwegs und hast keinen Access zu Wasser oder Essen. Du musst jeden Stopp nutzen, der irgendwie kommt. Und irgendwann war es halt so, dass die Restaurants nichts mehr hatten. Also die hatten dann kaum noch was zu essen, keine Cola mehr, keine Fanta, gar nichts mehr. Ja? Da musstest du Leitungswasser nehmen und das schmeckt halt so ranzig, so nach Chlor. Und nach dem zweiten Tag habe ich dann nochmal, glaube 4 Stunden geschlafen in einem Hotel. War auch da ich wieder, ich wollte draußen pennen. Also ich war da unten schon an der Küste und es war so krass windig da. Und muss wunderschön sein, ich habe es aber nicht gesehen, weil ich bin im Dunkeln angekommen, bin im Dunkeln wieder losgefahren. dass ich gesagt habe, okay, gut, ich nehme jetzt wieder ein Hotel. Habe da 4 Stunden gepennt und dann ging es weiter. Ja, und dann der letzte Tag war auch nochmal ein Horrorritt einfach, weil wir sind zum Teil Anstiege gefahren, die waren, also ich hatte, ich glaube, 3 oder 4 Anstiege waren 20 Kilometer und die Hälfte davon war einfach so Mountainbike-Trails. Das also so berghoch und bergrunter, so kleine spitze Steine, die du halt mit dem Mountainbike vielleicht fahren kannst, wenn du irgendwie krass breiten Reifen hast und eine Full Suspension. Alter, willst du nicht mit dem Rad hochfahren, was keine Federung hat und 40er Reifen. Und ich habe rumgeflucht, rumgeschrien, ist gehasst und aber es ging halt Leuten noch schlechter als mir.
Ja, Paul, ich glaube, bevor das so Rennen richtig geworden ist, ging es genau darum, um so das Härteste zu machen, was man jemals gemacht hat. So, das relativiert ja vielleicht auch so ein bisschen das Radprofi-Dasein, ne? Das Radprofi-Dasein wird von den anderen so hart gemacht und nicht unbedingt vom Kurs.
Auch die Abfahrten waren zum Teil so technisch, dass du dich da nicht mehr erholen konntest. Ich habe mir noch nie meinen Hintern aufgesessen und ich habe eine Blase, die geplatzt ist. Ich kann kaum richtig sitzen. Ey, ich bin Grand Tours gefahren, ne? Ich bin irgendwie jeden Scheiß habe ich mitgemacht. Habe mir echt schon ganz schön oft gequält in meinem Leben, aber ich habe noch nie etwas gehabt, was mich so sehr gefordert und überfordert hat. Natürlich bin ich es auch nicht gewöhnt. Ja, wenn man es öfters macht, kriegt man sich auch eine Routine, eine bessere Essensstrategie, eine bessere, also allgemein eine bessere Strategie. ich bin halt immer geballert, wenn ich es konnte. Sobald die Sonne weg war, ging es mir auch gut, konnte ich auch einigermaßen zumindest mal Grundlagenwatt fahren und nicht mehr nur unter 200 Watt. Ich glaube so, du fährst irgendwann 200 Watt berghoch und du denkst, du fliegst hier, weißt du? Aber wie gesagt, alle anderen fahren halt noch langsamer. Du ziehst den ganzen Tag nur Cola, Fanta, irgendwelche Süßgetränke rein, Gummibärchen, nur Bocadillos, also nur komplett ungesund die ganze Zeit, nur um irgendwie immer wieder Zucker und Energie im Körper zu haben. Ist hart, hard as fuck. Und ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich stolz auf mich bin. Ich glaube, ich war noch nie, klar war ich immer schon froh, was ich gemacht habe, aber so, dass ich was zu Ende gemacht habe, war ich noch nie so stolz wie jetzt auf das, weil ich halt echt aufgeben wollte und weil es so mental hart war, als es mich fast gebrochen hätte. Also es war, ich hab so einen Respekt vor allen Teilnehmenden und auch vor allen Dingen vor Leuten, die das öfters machen.
Ja, also, wie glücklich bist du in deinem neuen Leben da? Ich will dir jetzt sagen, so, es macht dich stärker jetzt auf jeden Fall. Es ist ja wie Toni Palzer Vuelta durchfahren. Einfach ja, erstmal draufschlagen und das macht dich schon stärker dann.
Ja, ey, ich.
Und erfahrener.
Ja, ich weiß nicht, also diese Art von. Es ist ja wirklich ein Wettkampf, ne? Es geht um Platzierung mit Zeit und so. Mhm. Es gibt kein Preisgeld, aber es geht natürlich um Zeiten. Um ehrlich zu sein, da finde ich das reine Rennfahren interessanter. Das fordert mich hier gerade so sehr. Ich wollte jetzt ein Gravel-Rennen am Freitag noch fahren in Tschechien, was ich absagen muss, einfach aus anderen Gründen. Auch, weil ich sehe mich gerade nicht in der Lage, am Freitag schon wieder 300 Kilometer Gravel-Rennen zu fahren. Mhm. Ich bin körperlich so am Limit, so im Arsch. Ich sehe mich da jetzt gerade noch nicht, das paar Mal im Jahr zu machen. Weil, also ohne Scheiß, man kann sich vorstellen, stell dir einfach die heißesten Ort vor, an denen du warst, je warst, plus die steilsten Berge, die du kennst, plus die härtesten, gröbsten Abfahrten, die du kennst, mit einem Gravelbike natürlich, nicht mit einem Mountainbike. Und das alles kombiniert über 750 Kilometer.
Mit zu wenig Wasser.
Ja, das ist komplett absurd.
Zu wenig Wasser bin ich sowieso direkt raus.
Ey, ich hatte Kopfschmerz, ich dachte, mir explodiert gleich der Kopf. Ich konnte kaum noch sprechen.
Ja, sind wir froh, dass du hier sitzt.
Und ich glaube, wenn man sollte es vielleicht machen als eigene Challenge und dann ruhiger angehen lassen und nicht als Rennen, wie ich es gemacht habe. Aber man kommt an seine Grenzen, auch wenn man langsam in Anführungsstrichen fährt, weil es forderte. Ich habe so oft Leute gesehen am zweiten Tag, wo ich dann ganz viele aufgefahren habe, wo die ganz kurz geschlafen haben. Weil wenn du 8 Stunden, 9 Stunden schläfst, hast du direkt 5, 6, 7 Stunden Rückstand.
Ja.
So. Und das ist meine reine Fahrzeit, war glaube ich mit die schnellste, war vielleicht sogar kombiniert die schnellste. Aber halt, ich habe halt viel zu oft angehalten, weil ich es halt musste vor allem am ersten Tag.
Du hast völlig sinnloserweise einen Schlafsack mitgehabt und
Isomatte, ja. Ich hab aus meinem Pack nichts genutzt, ne?
Ich also weiß.
Eine Arschrakete hatte.
Habe ich mir schon gedacht.
Nichts genutzt.
Einfach nur noch erschwerte Fahrbedingungen gemacht. Irgendwie geil, aber warum macht der Mensch sowas?
Ja, um die eigenen Grenzen.
Ja, klar. Ey,
ich habe mich so oft gefragt, ich bin ja im Hellen gefahren zum Teil. Aber technische Passagen. Die Jungs, die ganz vorne waren, die sind ja ohne Schlafen durchgefahren. Das heißt, du bist ja auch irgendwann auch paralysiert so ein bisschen, ne? So ein bisschen gaga. Plus im Dunkeln. Und da waren Abfahrten dabei. Da hast du im Hellen schon kaum gesehen, wo du lang fährst. Und da waren ja auch Abschnitte bei, wo du ein Rad tragen musstest, weil da eine Klippe runterging. In so eine Steinwüste halt. In so eine Spalte einfach, ging es einfach rechts oder links runter. Wenn du runterfällst, ist halt dann auch vorbei. Und da kommst du ja schon, da siehst du schon kaum was oder weißt kaum, wie du gehen sollst im Hellen. Ey, das ist komplett absurd und das mitten in Europa und ich kann nur allen mal empfehlen, unten hinzufahren. Das ist wunderschön, die Region. So ganz viele Western wurden da ja auch gedreht. Das sieht immer aus wie auf so einem, da könnten auch überall so Drogenfilme gedreht werden einfach so. Narcos könntest du da ohne Probleme überall drehen. Ey, das ist so krass, man. Du denkst nicht, dass du in Europa bist. Irgendwo in Südamerika oder was weiß ich wo, aber auf jeden Fall nicht in Europa. Es ist so wunderschön, aber gleichzeitig auch so menschenunfreundlich, Mann. Mhm.
Ja, fahr lieber wieder so richtige Gravel-Rennen. So ein Tag, ein paar hundert Kilometer reicht.
Und das hatte ich auch vorher.
Ich spiele jetzt mal unangekündigt was ein zum Thema Rennen im erweiterten Sinn. Müssen wir auf jeden Fall auch nochmal drüber reden.
Grüß euch, Besenwagen-Followers. Ich habe es euch gesagt. Ötzi ist für mich Na, nur ein Scherz. Das ist natürlich ein bisschen arrogant. Aber ich bin natürlich extrem glücklich mit meinem Sieg in Sölden. Es war halt nicht so einfach. Erster Anstieg ist gleich sehr schnell gefahren. Einer von den Favoriten, Jack Burke, ist extrem schnell raufgefahren. War ich schon am Limit, habe ich gedacht, wenn das die nächsten zwei Anstiege wieder passiert, habe ich keine Chance. Aber da haben viele sich selber gekillt. Am Jaufen waren wir dann 3 Minuten hinter der Marki, die dann am Brenner attackiert ist. Und der Marki war natürlich in 19. Zweite. So habe ich schon ein bisschen Angst gehabt. Aber am Jaufen war ich noch nie am Limit. Und dann unten am Timosch habe ich einfach gedacht, jetzt alles raus. Und habe ich es sehr gut eingeteilt und im Endeffekt mit der großen Vorsprung gewonnen. Aber so leicht wie angesagt, weiß ich nicht. Schönen Abend.
Der Johnny hört sich einfach an, wie man sich eine Holländer vorstellt, der auf Deutsch redet. Das ist einfach so geil.
Einfach Harry Weinfurt.
Ja, Mann, das ist einfach so lustig.
Ja, ich musste das auf jeden Fall nochmal hier reinbringen, weil er einfach gesagt hat, hätte man jetzt auch nicht unbedingt gedacht, ne, dass er da hinfährt und das Ding gewinnt, weil da gibt es ja schon so, das ist für mich auch irgendwie eine verschlossene Welt, diese Ötztaler Gemeinde, aber das ist ja schon ein hartes Ding und super viele Leute trainieren hart, ja. Darauf, das ist denen ihr Jahreshighlight, war es jetzt von Johnny auch, aber ja, mit Ansage abgeschossen, ne?
Ja, herzlichen Glückwunsch auch da an dieser Stelle. Talent setzt ihr halt durch, wie er gesagt hat, ne?
Ja, Glückwunsch aus dem Besenwagen auf jeden Fall. Und ja, wenn ihr zu dieser Ötztaler Gemeinde gehört, lasst uns ruhig mal Feedback da.
Ja, also jetzt nachdem ich Badlands gemacht habe, habe ich halt auch eine andere Perspektive auf diese ganzen Sachen, die wir immer so ein bisschen belächeln. Auch.
Oha.
Aber das, ja, das ist halt so ganz viel Perspektivwechsel. Ist halt ein Sport auf einer anderen Ebene, ne? Also da geht es auch um Hype, also um hohe Leistung, aber halt jetzt nicht unbedingt im Wattbereich, sondern halt über so was man dem Körper nicht zumutet. Ötztaler würde ich jetzt noch nicht dazu zählen. Alter, ich kann nicht mal richtig sprechen. Zuzählen.
Ist schon Radrennen, ne?
Ja, genau. Aber das ist halt so für den Körper, ey. Du machst dich, also du bringst deinen Körper ungefähr an den Rande der Verzweiflung.
Ja. Ja, es gehört schon richtig viel dazu, dass man stirbt.
Also, genau.
Man kann schon relativ viel machen, bevor man stirbt. Geht halt. Ne?
Ja. Ja, wie der Körper sich regeneriert. Das ist so komplett absurd.
Du hast so viel Notressourcen im Körper, die der einfach abrufen kann. Und da läuft man, glaube ich, noch so ein paar Tage so weiter auch. Ja. Na gut, machen wir noch ein kleines Vuelta-Fazit-Update. Ja, wer Besenwagen regelmäßig hört, der weiß, dass er jetzt hier nicht eine komplette, detaillierte Aufzählung von Etappen und Siegern und so weiter bekommt. Nee, wir gehen mehr auf den Entertainment-Faktor ein, auf jeden Fall. Und ich hoffe, du hast in dem ganzen Trubel diese Lopez-Situation mitbekommen.
So ein bisschen, ja. Ich hab's am Rande mitbekommen und dann jetzt heute noch ein paar Tweets dazu gelesen.
Ja, es geht um Miguel Ángel López, nominell einer der Captains von Movistar. Movistar ist ja bekannt dafür, einfach mit 3 Captains zu fahren. Alejandro Valverde war aber schon so in der Mitte der Rundfahrt über einen Crash rausgeflogen und López und Mas lagen auf Position 2 und 3 hinter Primoz Roglic. Und ja, das war relativ stabil und die beiden haben auch die Plätze immer mal gewechselt. Ursprünglich war Mas Zweiter und López hat zu Beginn der dritten Woche, glaube ich, bei einer Bergankunft eine Attacke gefahren und hat da so ein paar Sekunden eingesammelt. Ich weiß gar nicht, wie viele es waren, so im 20-Sekunden-Bereich und ist auf den zweiten Platz gerutscht. Mas hat da schön die Füße stillgehalten auch zu dem Zeitpunkt. Sonst kennt man es von Movistar ganz gut, dass sie sich auch gegenseitig hinterherfahren. Jetzt ist am vorletzten Tag, glaube ich, ja. Vorletzter Tag war nochmal eine richtig harte Etappe, nicht mehr im kompletten Hochgebirge, sondern da so schon in der Nähe von Santiago de Compostela am Meer, ging mehrere, ich glaube immerhin auf 1200 Meter hoch Berge und es wurde von Anfang an super scharf gefahren. Und am vorletzten Berg des Tages, glaube ich, geht's richtig los. Ineos will auf Teufel komm raus. Das ist auch noch eins meiner Themen, was ich gleich anschneiden werde. Egan Bernal, einfach mega der Entertainer, ballert einfach raus. Ist irgendwie fünfte, sechste Position zu dem Zeitpunkt und fährt einfach 80 vor Ziel, 70 vor Ziel, all out schon Attacke. Lässt erstmal Helfer Vollgas in den Berg reinfahren, sind nur noch 15, 20 Leute über und fährt dann selber Attacke. Und ab da attackieren sich alle Favoriten gegenseitig. Auch Lopez geht sofort los und ist irgendwann mit Bernal und Roglic ist immer dabei in einer kleinen Gruppe weg. Die werden aber dann wieder gestellt von Bahrain, die super stark gefahren sind, einfach mit drei Fahrern immer noch, vier Fahrern immer noch vertreten gewesen. Die Gruppe wieder aufgefahren, dann attackiert, glaube ich, Primoz Roglic selbst. Auf jeden Fall ist dann Mas derjenige, der mitgehen kann und Adam Yates. Und es formiert sich eben eine Gruppe. Miguel Angel Lopez ist nicht stark genug in dem Moment, wird gerade gekontert, ist dann in der zweiten Gruppe. Es formiert sich vorne eine Gruppe mit vielen Bahrain-Fahrern und Bernal, Mas und Roglic. Und die läuft, die zieht einfach durch. Und die zweite Gruppe, da ist leider dann auch Felix Großschartner dabei, der in diesem ganzen Favoritengehacke auch immer noch ganz gut dabei war und auch kurzzeitig in der Spitzengruppe mitvertreten war. Die zweite Gruppe, da ist dann irgendwann der Dampf raus. Erst fährt nämlich Lopez noch Vollgas von der Spitze. Es sind aber auch nur so 10 Fahrer in der zweiten Gruppe. Ganz vorne ist noch, ist noch Breakaway weg. Also wieder mal super unübersichtliche Rennsituation. Auf jeden Fall geht es den Berg runter in die Abfahrt und dann wird es ein bisschen flach, bis es in den letzten Berg geht. Und im Flachen fährt diese zweite Favoritengruppe wirklich gar nicht mehr. Und ich hatte mich schon gefreut, Felix Großschartner war nämlich 13. und musste, war 12. Er musste an zwei Leuten vorbei, um in die Top 10 zu kommen. Und Ott-Christian Eiking war abgehängt und in dem Moment war Guillaume Martin auch abgehängt. Und wenn, das war schon so früh, dass wenn er mit der Form, die er zu haben schien, am letzten Berg nochmal richtig Gas gegeben hätte und die zweite Gruppe gelaufen wäre, wäre er auf den 10. Platz gefahren. Dann ist diese Gruppe aber nicht gelaufen und die von hinten füllen diese Gruppe wieder auf. Und dann, so die Kommentatoren hatten das nicht mitgekriegt. Also auf Twitter wusste man es schon relativ schnell. War dann irgendwie La Flamme Rouge oder so, ich haute dann raus. Miguel Angel Lopez sitzt im Auto und fährt nicht mehr. Und Pachi Villa redet auf ihn ein, dass er weiterfährt. Und ein bisschen später kam dann die News, okay, er fährt zu Ende. Aber er hat mindestens 10 Minuten im Auto gesessen. Und naja, am Ende des Tages ist er nicht zu Ende gefahren und hat sich einfach krass darüber aufgeregt, dass er anscheinend die Order bekommen hat, er soll nicht dieser Favoritengruppe hinterherfahren, aus taktischen Gründen, und vom Podium geflogen ist. Und das konnte er mit sich selbst nicht ausmachen. Und seine logische Konsequenz daraus war, er steigt jetzt aus. Am vorletzten Tag der Vuelta, wo er definitiv 5. oder 6. geworden wäre. Ja, und jetzt seit heute Morgen gibt es, glaube ich, Tweets, oder seit gestern Abend gibt es Tweets, dass Movistar überlegt, oder es gibt jetzt Arbeit daran, den Vertrag aufzuheben, und jetzt gibt es erste Tweets, dass Vinokurov, der zurück bei Astana ist, Miguel Angel Lopez auch wieder zurücknehmen würde.
Ja, dazu muss man wissen, Lopez hatte nur einen Einjahresvertrag unterschrieben, beim Movistar, also als es von Astana kam, und hat aber vor der World um 2 Jahre verlängert. Genau, und diesen neuen Vertrag quasi möchte man irgendwie schon wieder auflösen und denkt drüber nach. Ey, das ist halt alles so absurd, aber es passt irgendwie zu Movistar, würde ich sagen.
Also die großartig so. Es lief viel zu sauer, lief viel zu glatt. Für Enric Mas freut es mich total. Der war von außen, jetzt von mir betrachtet, von außen sowieso der souveränere der beiden. Die waren auf einem Level und Mas hat nur diese zweite Position verloren, weil er eben aus taktischen Gründen auch Lopez nicht hinterhergefahren ist. Und es gibt halt für mich einfach wirklich keinen Grund, sich so aufzuregen in dem Moment, weil einfach niemand, es ist nichts Unfaires passiert, nichts. Der hat diese Attacke verpasst, war nicht dabei. Ja, also das ist ein normales Rennszenario gewesen. Und ich fahre meinem Teamkollegen auch dann nicht hinterher, wenn er eben Plätze gut macht oder seinen Platz absichert.
Ja, es ist komplett absurd. Halt ein bisschen wie so eine Soap. Aber ich finde, die Vuelta ist dann ja, dann irgendwie auch geil, weil dann halt wirklich so, das ist wie beim Giro auch so ein bisschen Anarchie halt dann ausbricht.
Genau, richtig,
ja, und so,
ja.
Und so richtiges unkontrolliertes Fahren, die da macht einfach mal alles.
Ja, es muss auch, also es haben jetzt mehrere Fahrer, habe ich von mehreren Fahrern gehört, dass es auch, also hat man auch im Fernsehen gesehen, extrem schnell war dieses Jahr. Es hat teilweise 100 Kilometer gedauert, bis die Gruppe stand. Wo einfach alle Vollgas all out gefahren sind, erstmal 100 Kilometer in die Etappe rein. Und ja, man kann eine sehr, sehr positive Sache aus dieser Lopez-Situation mitnehmen. Nämlich Großschattner ist noch Zehnter geworden. Dank Miguel André Lopez. Wer jetzt, ich meine, klar, ich bin irgendwie auch dann Bora-Fan, Unterstützer und finde das auch gut, was Felix Großschattner da geleistet hat. Das ist auch krass zu verfolgen gewesen, war auch ein krasses Auf und Ab, hat sehr gute Etappen gehabt, aber hat auch zwei schlechte Tage gehabt, wo er dann eben wieder rausgefallen ist aus der Top 10. Aber bedeutet auch, jetzt mal so für abseits der Radsport-Bubble, für eine Top 10-Platzierung in der Grand Tour, bedeutet auch für jeden eine Prämie da, der mitfährt vom Bora-Team. Also da freut sich doch die ganze Mannschaft auch, wenn das klappt.
Ja, sehr schön, das wusste ich gar nicht. Das ist doch gut. Ja, genau, was mich noch gefreut hat, ist Jack Haig, der als zweiter Bahrain-Fahrer dieses Jahr wieder als Landa-Helfer ins Rennen geht und auf dem Podium endet, aber nicht Landa selber.
Großartig.
Das ist sogar Damiano Caruso schon beim Giro, der Etappensieger wird plus Gesamtzweiter. Und jetzt Jack Haig das Gleiche, der bei der Vuelta eigentlich Helfer für Mika Landa war und dann selber Dritter wird. Und dazu habe ich heute auch was gelesen, dass er wohl meinte, es gab irgendeine Etappe auch in der Nähe von Almeria, wo er wohl auf Landa schon mal warten musste, an so einem steilen Schlussanstieg. Der war so rund 2 Kilometer. Und der hat ihn bis zu 1 Kilometer vom Ziel gebracht und wollte ihn eigentlich komplett auffallen, um sich also so langsam wie möglich hochzufahren. Ist aber jetzt im Nachhinein froh, dass er einfach weitergefahren ist, weil das halt die Zeit gewesen wäre. Und da denke ich mir, also es ist so krass, Mann, wenn sich so ein Fahrer aufopfert, auch zurückhält und dann trotzdem auf dem Podium landet, was möglich gewesen wäre. Also jetzt Sieg natürlich nicht, aber vielleicht auch ein zweiter Platz oder weiß nicht, aber ich finde das halt mega krass, wie du so eine Helferrolle einfach auf dem Podium landest und in dem Team passiert das zum zweiten Mal. Also wenn Landa nächstes Jahr bei der Tour als Kapitän am Start steht, dann mal lieber gucken, wer in der zweiten Reihe steht, weil der landet sehr wahrscheinlich auf dem Podium.
Gino Meda.
Gino Meda, genau.
Gino Meda gewinnt weiß, wird am Ende noch 5., 6, ich weiß gar nicht mehr genau. Auch krasser, also im Endeffekt eine Art Durchbruch auch irgendwo, ne? Das heißt, es ist jetzt schon dieses Jahr mehrmals mit Siegen in Erscheinung. Ich glaube, beim Giro eine Etappe gewonnen, ne?
Genau, ja.
Hat bei Tour de Suisse eine Etappe gewonnen und fährt jetzt da in die Top 10. Also da ist auf jeden Fall jemand Junges, sehr krasses unterwegs auf dem Weg zu mehr Erfolg. Mal sehen. Alles klar, also ins nächste Thema steigen wir erstmal mit einer Hörerfrage ein, weil dann kann man es vielleicht noch ein bisschen besser verstehen. Es fragt jemand, könnt ihr mir mal erklären, was 1.1, 2.1, etc., das sind so Kürzel von UCI-Rennen, bedeutet. Was ist stärker, was nicht, auch bei den Frauen.
Ja, also vorneweg, wenn eine 1 vor dem Punkt steht, also 1.wt, 1. Wie heißt es jetzt, Pro oder 1.1, 1.2, also die 1 steht immer für ein Tagesrennen. Und wenn eine 2 vor dem Punkt steht, ist es immer eine Rundfahrt, also sind mehrere Tage. Dann die Zahl nach dem Punkt, ja, also zum Beispiel 1.wt oder 2.wt, das sind World Tour Rennen, ja, also die höchste Kategorie, die es gibt. Dann die Kategorie darunter. Also in der World Tour dürfen zum Beispiel, wie bei der Tour, nur die ganzen Teams fahren, die innerhalb dieser World Tour sind, bei Männern und bei Frauen. plus halt Wildcard-Teams, die vom Veranstalter eingeladen werden, die aber bei dem Männerbereich zum Beispiel mindestens mal ein Pro-Team sein müssen. Also die Kategorie wie zum Beispiel Alpecin Phoenix, das ist ein Pro-Team. Aber ein deutsches Kontinentalteam wie das von Andy zum Beispiel, Lotto Kernhaus, dürfte da nicht fahren. Dann das nächste ist dann quasi Punkt Pro. Das wiederum ist dann so, da dürfen Kontinentalteams fahren, da dürfen auch unter besonderen Bedingungen Nationalmannschaften fahren, World Tour Teams, also eigentlich alle, ja, außer Amateurmannschaften. Ne? Und was Punkt Pro zu Punkt 1 zum Beispiel unterscheidet, ist die Zusammensetzung, also der prozentuale Anteil an World Tour Teams, der dabei sein muss. Und bei Punkt Pro Teams zum Beispiel dürfen auch nur einheimische Kontinentalteams starten. Also jetzt sagen wir mal, ich glaube, die Tour of Britain ist zwei Punkt Pro Rennen. Das heißt, da dürfte jetzt ein deutsches Kontinentalteam wie Lotto Kernhaus nicht fahren, aber, also normal, gibt natürlich immer Ausnahmeregelungen, aber dafür dürfen die ganzen britischen Kontinentalteams fahren. Ist mega kompliziert, wie man hört.
Ja.
Es ist sehr umfangreich.
Es gibt natürlich auch immer Ausnahmeregelungen.
Genau.
Ist auch schon wieder ein geiler Satz dabei. Ja, wer richtig Bock hat, kann einfach auf die offizielle UCI-Website gehen. Da gibt es die UCI-Regularien nämlich. Insgesamt würde ich sagen 450, 500 Seiten PDF auf Englisch mit Paragraphen für alles. Wirklich, jede Frage kann beantwortet werden. Es ist schon alles ganz klar reguliert. Es gibt natürlich Ausnahmeregelungen.
Es gibt natürlich auch, das ist immer das Ding. Ja, aber im Prinzip kann man sagen, dass du, dass weiter es runtergeht, ne, dann kommt irgendwann, also wie gesagt, 1 Pro, dann kommt 1.1. Ja, da können auch ausländische Kontinentalteams bei internationalen Rennen teilnehmen. Und dann gibt es wiederum die 1.2 oder 2.2, das ist die niedrigste UCI-Kategorie. Da fahren in der Regel eigentlich nur Kontinentalteams. Und da dürfen dann auch Pro-Teams, also rein theoretisch auf der Level, wo eigentlich nur Conti-Teams fahren, dann auch Teams fahren, die in der World Tour, die bei der Tour mitfahren wollen. Solche französische Teams, ja, haben in Frankreich sehr, sehr viele Möglichkeiten, UCI-Rennen zu fahren, auch sehr viele 2.2-Rennen. Und dann könnte ein französisches Pro-Team, also aus der zweiten Kategorie, sowohl die Tour fahren, als auch die niedrigste UCI-Kategorie mit Leuten, die vielleicht morgens noch beim Bäcker stehen. Mhm. So, zusammengefasst. Aber ja, ich check's schon, ich kann aber verstehen, dass es für Außenstehende sehr, sehr kompliziert ist.
Gut.
Aber grob zusammengefasst, WT, Pro, dann kommt Punkt 1, Punkt 2 und danach ist Amateursport.
Ja, es gibt auf jeden Fall noch mehr Kürze. Ich glaube, Welter war jetzt UWT.
Ach so, nee, das ist genau, also UWT ist, glaube ich, die großen Rundfahrten, aber das ist schon WT. Mhm. Also das ist das World Tour.
Ja,
genau.
Ja, Challenge Welter gibt es jetzt hier auch noch. Also Ceratizid Challenge La Welter. Jetzt sind wir bei den Frauen. Das ist F2HC. Also da scheint es auch noch mal ein bisschen anders zu sein.
Also bei uns, bei den Männern war Pro vorher HC.
Okay.
Ich weiß nicht, warum sie es umbenannt haben. Mhm. Also HC und Pro ist das Gleiche.
Okay, da ist es noch HC.
Okay.
Da auch noch mal ein kurzer Ergebnisdienst. Annemiek van Vleuten gewinnt wirklich unangefochten. Fährt auf einer Etappe sehr weit weg und gewinnt das Teil vor Marlen Reusser aus der Schweiz und Elise Chebby aus der Schweiz. Also die Schweiz schickt sich langsam im Frauenstraßenradsport an, das vielleicht zu machen, was sie im Mountainbike-Frauensport schon machen. Bei den Männern eigentlich auch. Nicht mehr ganz so unangefochten, wie das mal war. Was mich mal wieder begeistert hat, ist unsere Freundin Liane Lippert, wo ich einfach, wahrscheinlich geht es ihr genauso, aber die ganze Zeit drauf warte, dass sie mal irgendwo gewinnt. Von 4 Etappen bei dieser Challenge Vuelta fährt sie bei 3 Etappen Top 10, einmal zweite. Da fährt aber Annemiek van Vleuten einfach minutenweit vorne weg. Sie gewinnt den Sprint dahinter. Liane Lippert wird Fünfte der Gesamtwertung, beste Deutsche somit natürlich. Und Riesenvorstellung.
Irgendwas stand doch noch an.
Ja, Jason.
Genau, Jason Osborne.
Jason Osborne, völlig unerwartet auch, ohne Ankündigung. Gestern, Dienstag, erstes Rennen gefahren als Stagiaire für Quickstep. Da darf man übrigens auch keine Worldtour-Rennen fahren, ne?
Genau.
Also muss man irgendwelche Punkt Pro fahren. Das war aber nochmal eine Kategorie niedriger, glaube ich, gestern, ne? Also
ich guck grad
belgisches Pro-Kermes-Rennen.
Ah, Pro-Kermes. Ja, das ist, Pro-Kermes ist wie bei uns, könnte auch eine Kriteriumsrennen sein. Mhm. Plus ist da halt Worldtour-Fahrer am Start,
also
sind bei uns halt
nicht. Was mal KTABC war.
Genau.
Ja, genau. Aber die haben dort immerhin 170 Kilometer oder 180 Kilometer und es ist eben meistens ein, zwei, drei Worldtour-Teams am Start. Gestern Lotto, Vanti und Quickstep. Und zu meinem Erstaunen, ich habe dann einen Stream rausgefunden, den ich dann auf dem Junggesellenabschied immer mal wieder kurz angemacht habe, um zu gucken, wie es steht. Zu meinem Erstaunen, nach 3 von 18 Runden, Jason Osborne direkt Spitzengruppe. Also, weiß ich nicht, so 15, 18 Mann Spitzengruppe, glaube ich. Peter Serry von Quickstep noch dabei und Jason Osborne. Und John Knolle von Sauerland. Und diese Gruppe kam dann im Endeffekt auch durch, hat sich aber nochmal zerlegt und wurde so ein bisschen von Teilen des Feldes wieder aufgefahren. Leider habe ich es nicht geschafft, irgendein Ergebnis zu finden. Also, es gewinnt Stan van Tricht. Sagt er dir was?
Nicht so, nicht auf Anhieb, nee.
Stan van Tricht, SEG und auch Stagiaire bei Quickstep. Also, und ich weiß nicht, wo Jason reingekommen ist. Keine Ahnung. Ich habe kurz mit John Knolle geredet. Der meinte, war ultra heiß, 47er Schnitt auf 173 Kilometer. Er ist dann quasi so im Feld reingekommen und Jason wäre da wohl auch gewesen. Und aber keine Verifizierung davon. Aber erstmal krass, dass er überhaupt in der Gruppe ist am Anfang, oder?
Ja, also ja. Aber diese Kürmesrennen sind ja auch echt immer hart. Wir sind auch ein paar gefahren mit LKT vor ein paar Jahren und das sind zum Teil schneller als Pro-Rennen.
Ja,
das
ist, also das, das ist
Motortraining.
Das ist schon stabil. Also ja, voll. Da musst du richtig fahren.
Weil es sind halt auch so Fahrer, die fahren eigentlich nur diese Rennen und die sind da halt auch richtig gut dann immer. Und das ist so absurd hart zum Teil, Mann. Also es ist wirklich das ganze Attackiererei und einfach nur mit Zug. Also es ist wie, als wenn du hinter einem Auto Motortraining machst, den ganzen Tag.
Ja, und ich weiß ja aus unbestätigter Quelle, dass er dann übernächste Woche Slowakei-Rundfahrt fährt.
Okay, ihr hörtet hier als erstes.
Genau.
Wir sind der News-Podcast.
Ich bin weiterhin sehr, sehr gespannt. Also, da kann richtig was, also ich weiß halt einfach, was er auch für ein Killer vom Mindset her ist, wenn er diesen Stress, den er da bekommt, den wird er auf jeden Fall bekommen im Radsport, im Feld und so weiter, wenn er den in so eine Motivation umwandelt, da richtig zu beißen, dann kann das richtig was werden. Was ich mich jetzt auch gefragt habe, jetzt hat Quickstep da noch einen Stagiaire dabei und der gewinnt. So ein World Tour Team darf 3 Stagiaires nehmen, oder?
Das weiß ich nicht, so war das früher mal, ja.
Ich glaube, ja. Ich habe jetzt von keinem weiteren gehört, aber die haben ja auch nicht unendlich Plätze, ne? Und dann ist ja auch ein bisschen so ein interner Wettkampf dann da. Wer macht's nicht? Haben wir ja schon mal von Yannick Steimler auch aus demselben Team gehört. Und ja, wir waren bis jetzt zu zweit mal wieder auf dem Weg nach Süddeutschland und laden uns jetzt unseren Kollegen und unseren Gast ein. So, Besenwagen, endlich mal wieder über die bayerische Grenze gefahren. Man darf es gar nicht so laut sagen, auch meine Heimat. Und aber ins Herz von Bayern zu Georg Zimmermann, der jetzt gerade wieder aus dem Bild verschwindet und hoffentlich gleich wiederkommt.
Da kein Bock mehr, da ist er.
Ist er wieder? Nein. Endlich der zweite Vanti-Fahrer im Besenwagen. Wir haben es letztens schon mit Jonas Koch angekündigt. Hi Jonas. Hi Georg.
Erstmal ganz kurz, war das ein absichtlicher Ausrutscher? Nicht so richtig, ne?
Nee, ich sage jetzt Absicht auf jeden Fall. Vielleicht wird es ja rausgeschnitten, man weiß es nicht.
Ja.
Ich weiß nicht, ob du das gehört hast, aber ich hatte diese Rechts-Links-Schwäche schon bevor wir die Folge mit Jonas aufgenommen haben.
Da hat er geschrieben, Jonas Zimmermann und Georg.
Ja, die Folge mit Jonas habe ich gehört. Koch. Ich habe euch ja auch mal dann auf Instagram geschrieben und mich mit Georg Koch aka Jonas Zimmermann vorgestellt.
Ja, ich tue jetzt einfach so, als wäre es Absicht gewesen. Hallo Georg, servus.
Grüßt euch.
Georg hat auch einen Spitznamen.
Ja, einen Spitznamen habe ich auch noch. Also im
Vielleicht kannst du es dann leichter merken.
GG.
Also im deutschen Radsport kann man Georg noch halbwegs aussprechen, aber wenn man jetzt mal irgendeinen Italiener oder whatsoever versuchen lässt, Georg auszusprechen, endet es meistens in einem ziemlichen Fiasko und dann kann man sich entweder auf George einigen, was ich irgendwie nicht so geil finde, oder dann, George. Ich glaube, Valerio Piva, mein sportlicher Leiter bei CCC, ist dann mal auf Chichi gekommen und ja, seitdem nennt man mich im internationalen Gewässer eher Chichi als Georg, weil es halt eben einfacher auszusprechen ist.
Ey, wo wir jetzt schon bei Namen sind, ne? Und Andi hat vorhin so einen Artikel in die Gruppe reingeschossen, wo mir gleich so ein Titelvorschlag für heute kam. Schorsch of Wall Street. Also, keine Ahnung, in Bayern sagt man ja zumindest Schorsch zu Georg. Und, ja. Aber George findest du nicht so gut, also liegt dir vielleicht Schorsch auch nicht.
Ja, kannst du auch machen, ist mir wurscht.
Ja, wunderbar. Kurze listenartige Vorstellung, wie immer. Jonas, ich kann es nicht, echt, ich kann es nicht.
Ich glaube schon mittlerweile nicht mehr, dass es nicht mit Absicht, also dass es mit Absicht ist, sondern das ist einfach so.
Gigi ist erst 23 Jahre alt, ja irgendwie auch schon eine erstaunlich lange Pro-Cycling-Stats-Historie habe ich mir da heute durchgelesen und auch schon erstaunlich viele einstellige Ergebnisse. Aus Augsburg.
Immer fleißig unterwegs.
Ja, fleißig, genau. Fleißig. Da fielen auch, als ich noch Leute gefragt habe, die dich auch kennen, so Adjektive wie abgezockt und ja, auf jeden Fall mit dem Messer zwischen Zähnen unterwegs. Du hast professionell irgendwo, in Anführungszeichen professionell, bei Felbermeier angefangen. Da hatten wir auch schon Leute, die da unterwegs waren, nämlich Yannick Steimle. Vielleicht fällt dir da, war dir da schon so connected auch als Deutsche da oder hat man da eher weniger miteinander zu tun gehabt?
Ja, ein Jahr sind wir gehabt? Gemeinsam gefahren, 20, nee, zwei Jahre sind wir,
16, glaub ich, 17 habe ich.
Ich glaube, 16 und 17 sind wir gemeinsam bei Felbermeier gefahren. Und klar, also wenn man in dem Conti-Team, in dem ausländischen Conti-Team als Ausländer zusammen ist, ist man viel gemeinsam unterwegs. Auch immer die Anreise hatten wir natürlich immer gemeinsam. Er aus Kirchheim, ich aus Augsburg, beides an der A8. Ist dann auch logistisch irgendwie klar, dass man da viel aufeinander hockt. Nee, wir kennen uns ganz gut, kommen gut miteinander aus und ja, sind jetzt auch in letzter Zeit viele Rennen miteinander gefahren. Yannick war bei der Deutschlandtour dabei, Yannick war bei der Tour de Suisse dabei.
Deutsche Meisterschaft, seid ihr beide relativ hart gefahren.
Ja, genau. Also, ja, mit Yannick habe ich viel Überschneidungspunkte, würde ich mal so sagen.
2018, 19 geht es dann weiter bei KTM Tirol. Und ja, da kennt man auch jetzt mittlerweile den einen oder anderen, nämlich den Bayer Florian zum Beispiel, der jetzt gerade bei Burgos und Vuelta Aufsehen erregt hat, so ein bisschen. Ein paar Mal richtig weit vorne reingefahren. Und ich habe eine Frage an dich. Es gibt in diesen zwei Jahren Florian, Mario und Patrick Gamper. Sind das alles Brüder?
Das ist ein Weltrekord. Das Team Tirol ist das einzige Team der Welt, das drei Brüder in einem Team vereint hat. Das sind zweimal Zwillinge und ein großer Bruder. Also Mario und Flo sind Zwillinge und der Patrick ist deren großer Bruder. Und ja, ich glaube, zwei Jahre, oder ich weiß nicht ganz genau, auf jeden Fall zwei Jahre sind die, glaube ich, gemeinsam alle drei in einem Team gefahren. Jetzt hat sich's bisschen dahin entwickelt, weil Patrick ist Profi geworden und in Tirol gibt's mittlerweile zwei Conti-Teams. Der eine fährt fürs KTM-Tirol-Team, der andere für die Blauen, die heißen, ich weiß nicht genau, wie die heißen, aber ja, jetzt hat sich es ein bisschen aufgesplittet. Aber ja, ein Weltrekord im Team Tirol.
Ja, wir haben schon öfter so Familienclans, aber eigentlich bis jetzt immer aus Belgien gehabt. Komisch, dass die Belgier diesen Weltrekord nicht aufgestellt haben, aber die haben den bestimmt mit Cousins und so noch. Vater, Onkel, Cousin.
Philatala, Familienknall.
Ja.
Ja, dann irgendwie ganz witzig. Ich weiß nicht, ob ich das richtig geguckt habe heute, aber ich habe auf YouTube ein Interview von dir geguckt. Ich glaube von 2019, wo du Fünfter wirst bei der Deutschen. Wirst du interviewst und sagst, dass du, weil eben schon KT-Fahrer gesagt hast, sagst du, ja, ich bin ja hier Amateur und gegen die Profis. Kann das sein? Ich glaube schon.
Ja, kann gut sein. Ja, irgendwie so Conti-Fahren ist für mich mehr oder weniger Amateur-Radsport. Ich meine, auch wenn der Name ein bisschen out ist zurzeit, aber ich habe mich da nicht als Profi gesehen, wenn ich da für ein paar hundert Euro im Monat meine Kreise gedreht habe.
Ja, aber da muss ich zum Beispiel sagen, ich bin ja sowohl bei La Monta habe ich ein Gehalt bekommen, was gereicht hat, um Miete zu zahlen, als auch bei Endura, wo ich
ja. Aber deswegen hast du auch in Bielefeld gewohnt.
Ja, ist ja egal, aber ich konnte die Miete zahlen. Und bei Endura haben wir auch, keine Ahnung, der Großteil des Teams oder eigentlich alle mal mindestens 25.000 Euro oder Pfund im Jahr verdient. Also ich glaube, das hängt schon eher sehr von der Nation auch von ab. Ne? Deutschland wirst du es nicht haben, Österreich auch schwerer, obwohl Topfahrer da, glaube ich, auch okay verdienen. Aber in Frankreich und so sind KT-Fahrer schon Profis. Und in Großbritannien auch. Ich glaube, Deutschland ist da halt
Entwicklungsland. Sehr
zurück. Entwicklungsland, was die Gehälter angeht.
Dann habe ich da immer schlecht verhandelt.
Ja, oh, ja. Ja, gut. Ein bisschen, ja. Aber dafür, ja, jetzt halt.
Es wird auf jeden Fall dann professionell direkt Stagiair bei CCC in 2019. Und dann 2020 in die World Tour mit CCC. Nee, 19 noch, ne?
Genau, 19.
Ja, 19 halt als der Share und 20 ja, okay. Dann halt als
erst Profi. Dieses Jahr mit Vanti unterwegs.
Ja, genau, ja.
Genau. Ja, und dieses Jahr dann auch erster Sieg für Vanti. Tour de l'Ain, eine Etappe. Und ich hatte, glaube ich, im selben Interview noch oder in einem anderen Interview gehört, dass der Deutsche, also eine Tour-Etappe, hast du gesagt, willst du mal gewinnen? Ist jetzt auf jeden Fall jetzt nicht das ungewöhnlichste Ziel für einen Radrennfahrer. Aber zweites Ziel oder zweiter Wunsch war, Deutscher Meister werden. Begründung, weil viele deiner Freunde Deutscher Meister in irgendeiner Raddisziplin sind und du nicht. Das war eine relativ lustige Begründung.
Also jeder Pfirsich war in irgendwas mal Deutscher Meister, aber ich war nie Deutscher Meister, immer. Ich weiß noch, ein Jahr hatten wir das gestörteste Landesverbandsteam aller Zeiten und es war sowas von fix, dass wir Mannschaftszeitfahrmeister werden. Dann bin ich krank oder stürzt vorher. Zack, werden die Deutscher Meister. Dann geht's weiter irgendwie. Junioren, U17 immer irgendwie vorne mitgefahren, aber bei den Meisterschaften, bei der deutschen Meisterschaft nie irgendwie, einmal war ich Zweiter in dem Fotofinish, oder nicht Fotofinish, aber halbwegs knapp gegen Friedrich, ich weiß gar nicht, wie heißt der?
Freddy
Faulich haben wir ihn immer, Einhaus, genau, wir haben ihn immer Freddy Faulich genannt, weil er nie trainieren wollte. Und, ja, auf jeden Fall, Ende der Geschichte ist, ich habe 1 Million zweite Plätze, 2 Millionen dritte Plätze und 100 Millionen Top Tens bei deutschen Meisterschaften, aber eben keine goldene Medaille irgendwo rumliegen und das fuchst mich schon ein bisschen.
Ja gut, ich kann da jetzt eine relativ klare Prognose geben. Vielleicht hast du die selber auch schon ausgerechnet. 2023 klappt's.
Ja.
Ja, also.
Das ist nicht der Erste, der die These aufstellt.
Ja. Kurz zur Erklärung, für den, der es noch nicht verstanden hat. 2019 Fünfter, 2020 Vierter, 2021 Dritter. Mal gucken.
Und dann ist 2023 die deutsche Meisterschaft irgendwo in Brandenburg.
Ja, muss er halt rausfahren irgendwie.
Oder ein bisschen Sprinten üben.
Ja, aber das, ich weiß nicht, sind wir jetzt durch mit der Erklärung? Oder?
Ja, mit der Erklärung sind wir durch. Nee, hast du es nicht verstanden?
Ja doch, erklär nochmal. Ja, mit der Vorstellung. Weil, erkennt ihr Georg direkt im Fernsehen immer? Also ich finde, als Kommentator muss man bei Georg gar nicht mehr wissen, welche Rückennummer er hat. Solange irgendwie so ein bisschen Neongelb durchblickt, erkennt man sich relativ schnell, weil du hast echt so einen krassen, einzigartigen Stil auf dem Fahrrad. dass man immer am liebsten möchte, dass du vorne mal den Lenker runterbaust, weil das so hoch aussieht. Findet ihr nicht, dass ihr ihn immer von ewig weit weg erkennt, wenn er attackiert? Das ist so...
Ich finde eher so, dass die Schultern relativ
klar
so rausstehen, ne?
Du erkennst ihn immer von ganz... Du erkennst immer von ganz weit weg schon, das ist voll geil. Ungefähr. Bei der Tour ist es mir extrem aufgefallen.
Ich habe wirklich ziemlich breite Schultern. Also
ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber ich ziemlich schwer trainieren. Und
Staufi, nicht die gewagteste These aufgestellt. Also ich habe ziemlich breite Schultern. Also, ja.
Was für Lenker fährst
und
du?
Ich,
46.
42.
Oh, echt?
Ja.
Du bist ja dann so quasi so oldschool unterwegs. Also ich glaube, ich kenne gar keinen aktuellen Profi mehr, der noch so einen breiten Lenker fährt.
Ja, bei ihm sieht es ja trotzdem klein aus.
Ja, ich meine halt, ich habe halt wirklich extrem breite Schultern. Und ich meine, wenn man jetzt mal meine Schulterbreite im Vergleich zu meiner Lenkerbreite nimmt, sage ich, bin ich mit 42 immer noch vergleichsweise irgendwie, wenn jetzt irgendein Martin Salmon mit 10 cm Schulterbreite einen 40er Lenker fährt. Aber ich muss auch sagen, ich fahre dies ja gar keinen 42er Lenker, sondern bei Cube haben wir solche, die oben enger sind als unten. Also an den Bremsgriffen habe ich 41 und am Unterlenker 43, glaube ich.
Okay. Aber ja, das ist mir nur aufgefallen. So okay. Auch bei der.
Und ein paar Spacer habe ich auch immer unterm Vorbau.
Ja.
Das ist ja auch richtig aufgefallen. Also so, das liegt daran, dass ich eigentlich noch recht kurze Beine habe und recht viel Oberkörper und dadurch halt immer einen großen Rahmen brauche und lange Vorbauten. Und wenn du halt einen großen Rahmen und dadurch, nee, eigentlich macht es gerade wenig Sinn, oder?
Ja,
baut ja eher nach oben auf.
Du hast einfach das Ziegensyndrom. Das ist in Deutschland auch gut verbreitet. Dominik Klemmer hat das gleiche Problem, Jonas Rutsch. Alles Top-Rennfahrer, von daher.
Also eigentlich wäre lange Beine, kurzer Oberkörper eine gute Erklärung dafür, aber.
Ja,
aber egal, scheint zu funktionieren. Vielleicht wirst du auch nochmal irgendwann auf einen Bikefitter stoßen, der das nochmal anders angeht.
Ja.
Ich kenne da einen.
Der Markus Rühl des Profi-Radsports. Georg Zimmermann. also hauptsächlich bei deinen Ergebnissen, ich will ja jetzt gar nicht so konkret nochmal rausholen, ist mir aber aufgefallen, dass du in jedem Jahr auch schon in sehr jungen Jahren einfach immer einstellige Ergebnisse hast und relativ viele. Und halt auch in jedem Interview, was ich gelesen oder mir angeguckt habe, sagst, dass du aggressive Fahrweise magst, aggressive Rennen magst, dass du attackierend gehst, sobald es geht. Und das haben dann eben auch Leute gesagt, die ich nochmal befragt habe. Und irgendwie cooler Eindruck entsteht da. Und auch wenn man dir so auf Social Media folgt, sieht man jemanden, der echt Bock hat, Spaß hat am Radfahren und Spaß hat, aggressiv zu fahren.
Ich bin halt jahrelang die ganzen U23 und Nachwuchsrennen gefahren, wo man sich eigentlich immer vom Start bis zum Ziel gegenseitig die Köpfe einhaut. Dann bin ich Profi geworden und auf einmal warten alle zum Finale und fahren dann den letzten Berg schnell hoch und dann dachte ich mir so, okay. Und irgendwie feiere ich das einfach, wenn man halt einfach im richtigen Radrennen ausfährt und da drin bin ich ja eigentlich auch besser, als wenn man jetzt einfach nur bis zum Ende wartet und dann seine Watt pro Kilo an der Bergankunft sprechen lässt. Also ich glaube, ich habe ein bisschen, das hat auch wenig mit Taktik zu tun, wenn man dann einfach nur auf die letzte Bergankunft wartet und schaut, wie lange man drauf bleibt. Also für mich ist richtig Radrennen fahren halt, dass man halt irgendwie ein bisschen attackiert, taktiert und so weiter und nicht einfach im Hauptfeld sitzt, bis man abgehängt wird.
Finde ich gut.
Ja, Paul sieht das ähnlich, ne?
Ja, ich finde das, also ich habe das früher auch versucht umzusetzen. aber ich muss auch sagen, dass ich glaube, das Mitspielen der anderen Fahrer auch geändert hat. Ne? Also man merkt schon, dass jetzt auch mal immer mehr Leute angefixt werden und Bock haben, aggressiver Radrennen zu fahren, als es vielleicht vor 10 Jahren noch der Fall war. Also, zumindest ist es so mein Empfinden, wenn man es im Fernsehen verfolgt. Ich weiß nicht, ob du es auch so siehst, aber halt.
Ja, ich bin jetzt seit 1,5 Jahren Profi, also ich kann jetzt nicht so weit zurückblicken.
Ja, nein, Das ist mir klar. Ich war einfach nur, ob du findest, dass die anderen Sportler mitmachen oder ob du eher das Gefühl hast, okay, machst du eh immer nur Alleinunterhalter und eigentlich hat keiner Bock, so richtig mitzuspielen.
Nee, eigentlich habe ich schon immer ganz gute Gesellschaft und so. So diese reine Fernsehattacke interessiert mich sowieso nicht. Also wenn ich mal losfahre, dann will ich schon auch zum Ziel kommen. Und jetzt, dass ich da immer alleine mit 2 Minuten Vorsprung vor einem 200-Mann-Hauptfeld herfahre, ist auch nicht so wirklich meine Intention, wenn ich mal attackieren gehe.
Ultra sympathisch.
Auch nicht bei der Tour in der ersten Woche. Weil da soll
Also hätte ich so eine rote Rückennummer, die würde ich wirklich mir nicht einrahmen und nirgendwo hin tun. Also für mich ist es der Preis für die dümmste Fahrweise. Du strengst dich am meisten an und wirst 100. Und kriegst einen Preis dafür. Warum?
Ich denke mir das immer so, ich könnte das einfach psychologisch nicht. Ich würde es selber nicht, selbst wenn ich jetzt ein starker Radfahrer wäre und wäre Profi, was ich ja definitiv nicht bin, aber dann in so einer Tour im Fernsehen irgendwie auch aus der Ausreißergruppe am Schluss nochmal attackieren, um dann nochmal 1-2 Kilometer alleine mit dem Feld hinten dran schon zu fahren. What the fuck?
Und vor allem bei der Tour weißt du ja auch noch, dass es noch irgendwie dann 2,5 Wochen sind und dass man so alle anderen safe und so hinten jedes Korn, was man irgendwie zurückhalten kann und du haust hier vorne voll die haust voll alles raus, nur um da halt nochmal 3 Minuten länger im Fernsehen zu sein. Ja, für die Sponsoren ist vielleicht ganz cool, aber so mit Radrennen fahren hat das auch nicht die Welt zu tun.
Mini-Playback-Show.
Mir ist Georg dadurch auch direkt, oder was heißt direkt, sagen wir mal, so das erste Mal, als man dich irgendwo im Fernsehen sehen konnte, oder mit eines der ersten Male, war wahrscheinlich die Flandern-Rundfahrt für U23 in deinem letzten Jahr. Und ich weiß nicht mehr genau, wie oft, aber du hast sehr oft attackiert im Finale. Und das war schon sehr beeindruckend. Und dann ging das eigentlich ja auch immer so weiter, als ich dich da mal irgendwo gesehen habe. Also kann man schon sagen.
Ah, stimmt. Bei der Flandern-Rundfahrt bin ich viel solo vom Feld rumgefahren, das stimmt. Aber auch die Taktik, dass sich Jonas ein bisschen Jonas hatte das Gent-Wevelgem. Jonas Rutsch hatte das Gent-Wevelgem am Wochenende davor gewonnen und ich, oder 2 Wochenenden davor gewonnen und ich hatte die Trofeo Piva am Wochenende davor gewonnen und deswegen standen wir da ziemlich als Favorit an der Startlinie und haben da irgendwie auch gedacht, dass wir jetzt sowieso die Flandern-Rundfahrt gewinnen, wenn wir hier beide mit Topform aufkreuzen und sind beide auch dementsprechend gefahren und haben überhaupt den Kopf ausgeschaltet und sind nur attackieren gegangen den ganzen Tag und am Ende werde ich gar nichts und Jonas glaube ich noch 5. und dann war schon so ein bisschen so, hey, was ist hier jetzt passiert? Also da waren wir glaube ich ein bisschen zu selbstbewusst unterwegs.
Ja, wo machen wir weiter? Eigentlich so kam mir die Frage bei diesem Eindruck des mega aggressiven Fahrers, der dauernd attackiert. Trainierst du das auch gern? Trainierst du gern Intervalle und sowas? Trainierst du das extra oder fährst du einfach ganz normal und fährst dann im Rennen?
Ich glaube eigentlich, dass ich tendenziell immer ein bisschen zu wenig trainiere, weil ich meine besten Rennen fahre, wenn ich einen riesen Block an Rennen, wenn ich halt 4 Rennen davor gefahren bin. Also so zum Beispiel jetzt Deutschland-Tour war ich jetzt ganz gut unterwegs und ich bin die Polen-Rundfahrt, die Tour de l'Or und die Tour de France davor gefahren und ich meine, so hart kann man ja irgendwie nicht trainieren. Von daher, ich schraube mir jetzt nicht im Training. Ich bin jetzt keiner, der sich im Training immer komplett die Lichter ausschießt.
Gut, ich nenne es jetzt mal beim Namen. Dein Kollege Jonas Koch hat dich ja jetzt verlassen bei Wanty.
Das ist ja traurig.
Ja, und dein Name hört mit Mann auf. So, du hast jetzt noch ein Jahr Vertrag, aber ist irgendwo Schicksal, wo du irgendwann enden wirst, ne?
Die haben eigentlich die Copyrights auf die Männer, ne? Also ja. Auf die Mann.
Ja.
Also, wer es noch nicht verstanden hat, Schachmann, Ackermann, Buchmann, Schwarzmann.
Schwarzmann. gibt's noch mehr bestimmt, oder?
Ja, ich glaube auch.
Ja, das erste Mal gefällt es mir bei Intermarché ganz gut und ich bin ja ganz gut unterwegs und die bauen mich ganz gut auf und haben Bock mit mir zu arbeiten und nächstes Jahr bin ich jetzt sicher da auch nochmal unterwegs und dann kann man mal ein bisschen rumfragen, wer noch Bock auf mich hat. Aber erstmal.
Ja, ich sag nur, ich will jetzt hier gar nichts. Es liegt halt auf der Hand so, ne? Und ja. 2022 ist ja vielleicht auch wieder Wiesn. Immer jetzt mal bei
was
Bayern
jetzt
zu bleiben.
Wiesn mit Teamsuche zu tun.
Ja, weil ein Team halt so in Bayern beheimatet ist. Keine Ahnung. Ich habe gehört, dass du ein Wiesn-Fan bist.
Seit meinem 14. Geburtstag war ich jedes Jahr auf der Wiesn.
Ernsthaft?
Mindestens. Normalerweise 2-3 Mal. Aber ich glaube, ein Jahr war ich nur einmal.
Ein Jahr warst du nur einmal?
Ja gut, man kann auch gesittet dahin gehen, Paul. Ich weiß nicht, wie Georg das immer so handhabt, aber man kann auch einfach mal so hingehen.
Also ich war bis jetzt, also alle Bilder, die ich von den Wiesn sehe, die sehen nie gesittet aus. Also sieht mir nicht aus, wenn da irgendjemand hingehen würde, der gesittet hingehen möchte, außer man ist 14, da hoffe ich, dass es noch gesittet war. Aber scheint nicht so zu sagen.
Moment. Gut, das ist ja so.
Er kratzt sich
also
den Rücken.
Ich glaube, die Touristen, die sind da eher ungesittet unterwegs, aber wenn du da so als Einheimischer oder auch dazugezogener öfter mal auf die Wiesn gehst, also das Ganze dauert ja einen Monat. Da kannst du dich ja nicht jeden Tag vollkommen aus dem Leben schießen. Also da gehst du auch einfach mal so
nicht,
hin.
Nicht
zum
wie beim
Essen
Karneval in Köln.
Oder mal ein Bier trinken oder so. Und dann geht man halt.
Ja, ein Bier hat in Bayern auch schon Dieter.
Ja, genau. Wollte ich gerade sagen, und das Kölner Beispiel ist auch
das
nicht ganz schlecht.
Das Hackel-Schorspiel.
Genau, weil ich glaube beim wie heißt es bei euch, Karneval?
Also ich persönlich war schon sehr oft gesittet auf den Wiesn.
An irgendwie glaube ich das nicht.
Doch. Also, ich war erst einmal ungesittet da.
Da waren wir, glaube ich, sogar zusammen da, oder?
Nee.
Okay, das Einzige,
waren wir mal zusammen auf den Wiesn? Nee.
Das Einzige, als ich da war, war mit Linus, Gerald und noch ein paar anderen. Und das war auf jeden Fall ungesittet.
Ja, also kleiner Wiesentipp an alle Besenwagen Podcast-Hörer, also geht unter der Woche. Also wenn man am Wochenende geht, ist man ultra hyped und fährt hin, dann ist alles voll, man kriegt keinen Platz, es ist nur stressig und man fährt irgendwie besoffen um 11 wieder nach Hause und denkt sich, nee, da fahre ich nie mehr her. Schön Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, überhaupt kein Stress. Gehst um 5 Uhr hin, hast einen Platz, einen richtig geilen Abend, kein Stress, richtig viel Spaß, wärst wieder heim und hattest einfach Bock.
Andi, was sind so deine Wiesn-Erfahrungen? Ja. Du hast auch eine Lederhose, oder?
Ich habe auch eine Lederhose, aber noch so eine ganz alte. Weil, also mein Opa, der hat lange Zeit in München gelebt. Da, ich glaube, daher kommt die noch irgendwie. Also,
ja gut, ist ja optimal, oder?
Also, ja.
Mit Charakter.
Ich habe ja auch mal eine Zeit lang da gewohnt.
Stimmt, du bist ja so ein Teil-Local sogar. Du hast mir ja immer so eine englische Gartenführung gegeben letztens.
Ja. Und da war ich halt auch ab und zu mal so unter der Woche. Kannst auch einfach nur zum Essen hingehen, also.
Jetzt schon 2 Jahre ausgefallen. Schade.
Ja, traurig. Letztes Jahr habe ich ja noch verstanden, aber dieses Jahr war ich schon ein bisschen verwundert. Und vor allem, das wurde ja auch noch zu früh abgesagt, ich glaube im April oder so. Da bin ich schon so gefreut.
Georg ist recht traurig.
Ja. Ja, gut. So, was ist jetzt an dieser Börsenhai-Geschichte dran? Ich habe nichts gelesen.
Das ist auch eine komische Geschichte.
Ich habe nichts gelesen von diesem Bildartikel, aber allein die Überschrift war geil.
Es ging so, mich hat irgendwie vor der Tour führt man 1 Million Interviews, also ich hatte noch nie so einen Hype um mich, würde ich sagen, also es ist unglaublich, da steht das Telefon einfach nie still, dann schreibt mir ja irgendein Mitarbeiter, ja, ob wir kurz ein Interview führen können, schreibe ich halt ja zurück und dann ruft er mich an und fragt mich halt so, was ich vorhab bei der Tour, bla 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 und dann am Ende halt noch, was so meine Hobbys sind. Dann war ich mit der Frage, was so meine Hobbys sind, ein bisschen überrumpelt. Und dann habe ich mir gedacht, ja, was sagt man denn? Ja, okay, was mit Freunden machen klingt ultra scheiße, ist vielleicht wahr, aber ja, das schreibt man mit 10 Jahren irgendwie seinem Kumpel ins Pussy-Album. Dann, was gibt's noch? Okay, ich trinke gern Kaffee und keine Ahnung, schaue immer ein bisschen, dass ich gute Bohnen daheim habe, aber das ist ja ultra Radfahrer-Klischee und ist auch ultra ausgelutscht. Nee, auch nicht. Okay, dann habe ich mich halt an dem Tag ein bisschen mit meinen Finanzen auseinandergesetzt und ich mache das auch so ab und zu mal und keine Ahnung, habe mich da ein bisschen dazu eingelesen, hatte das im Hinterkopf und habe dem dann einfach nur einmal gesagt, ja, dass ich mich noch ein bisschen für die Börse interessiere und halt, ja, halt ein bisschen mein Geld an der Börse anlege. Und dann kam raus, dass ich hier der riesen Spekulant bin und ich hatte den riesen Bildartikel Zeitung über mich, dass ich hier der Investmentbroker bin, der auch noch ab und zu aufs Fahrrad steigt und jetzt irgendwie bei der Tour de France gelandet ist.
Toll, wir haben uns jetzt hier schon gehofft, die neuesten Krypto-Insider von dir zu bekommen.
Nee, im Krypto aber bin ich ja nicht.
Immer noch besser an die Schlaufgeschichte. Krypto-Investment.
Bisschen Krypto.
Nee.
Leider nein.
Leider nein. Bei Andi musst du wissen, er ahnt ganz oft Dinge, erzählt uns die, aber macht dann letztendlich nichts und die werden dann meistens erfolgreich und deswegen zwingen wir ihn eigentlich schon fast dazu. Wenn er nächstes Mal so einen Gedanken hat, dann investieren wir einfach als Besenwagen.
Vollgas.
Genau. Und hoffen, dass es diesmal auch funktioniert.
Ich hau auch meine Privatanlagen rein. Ja. Finanzorakel. Staub.com. Also, wer Staub hätte jetzt, wenn er damals diese Investition getätigt hätte, glaube ich, wie war es, 333 Millionen oder so?
Ja, als der Bitcoin erst noch bei, also heute, am heutigen Tag, ich weiß nicht, wie es aktuell aussieht, aber der
hat so einen Ticker im Handy, wo das durchgerechnet wird.
Bei 50.000 war der ja zwischenzeitlich. Bei 50.000 wären es 1,2 Milliarden oder so was gewesen. Aber.
Ja, passiert ja. Im Besten.
Ja gut, dann haben wir das jetzt auf jeden Fall auch aufgedeckt, diese Wolf of Wall Street Geschichte. Aber das wirst du auch nicht mehr los wahrscheinlich jetzt. So. Das wird jetzt für immer in deinen Hobbybiografien drinstehen.
Ja. Das werde ich nie mehr los.
Mhm. Aber ist eine ganz geile Story eigentlich. Schon, aber warum, ne? Warum steht ja eigentlich bei uns noch Sprint-Headbanger drin?
Wo kommt das hat Jonas Koch gesagt, dass du anscheinend hämmerst du immer so mit dem Kopf im Sprint, oder? Ist das so?
Ja, das ist auch noch eine schlechte Eigenschaft von mir, die ich mir schon lang angehen möchte, ab mir abzugewöhnen, aber was irgendwie schwerer ist, als ich denke, dass ich halt einfach so den Kopf. Also wenn ich so einen Zielsprint fahre, geht mein Kopf immer so rauf und runter. Nicht nur so ein bisschen, sondern schon so 10 Zentimeter. Und ich denke, dass da noch ein bisschen Potential wäre, ein bisschen schneller ins Ziel zu kommen, wenn ich da halt einfach mal richtig Spannung überall drauf habe. Aber im Training klappt es sogar halbwegs. Aber irgendwie dann im Rennen mit dem Adrenalin und wenn ich dann richtig heiß bin, dann reiße ich einfach nur noch am Lenker und schaue, dass ich halt jetzt da richtig Druck aufs Pedal bringe und dann kann ich dann nicht mehr so recht auf meine Ästhetik achten.
Gerhard Ciolek hat das auch gerne gemacht, der kam damit ganz gut klar.
Aber Gerrit hätte echt einen Nagel in einem Brett reinhauen können.
Mit der Stirn. Und der Gesichtsausdruck dazu.
Die Bewegung war über mehr als 10 cm bei dem.
Ja, vielleicht doch mal den Lenker ein bisschen tiefer machen.
Na.
Hast nicht so viel Spielraum.
Was sagt der Bikefitter dazu?
Ah, du, ey. Sprint-Headbang habe ich mich tatsächlich noch nicht auseinandergesetzt mit. Aber ja, kannst du bestimmt mal irgendwie so an Core-Spannung und mehr Bauchspannung arbeiten oder sowas. Aber ich glaube auch nicht, dass sich das wesentlich langsamer macht. Okay. Scheiß drauf, Vollgas einfach.
Full force einfach.
Also, wenn es dann schon so ist, dass du alles andere vergisst, dann wirst du auch schnell sein.
Na.
Ja, gut. Nochmal so eine ganz klassische Frage, die bei dir, weil du doch sehr jung bist, doch auch spannend ist. Wo willst du noch hin? Was willst du noch gewinnen?
Ja, hast du doch eh schon gesagt. In dem einen Interview habe ich mal gesagt, dass ich deutscher Meister werden will und eine Tour-Etappe gewinnen will. Und ich würde sagen, das ist immer noch ziemlich aktuell. Also
ja, du musst ja jetzt auch noch sowas.
Zu erreichen wäre schon ziemlich lit. Und beide wären halt ziemlich Endstufe.
Ich prophezeie, dass du beides erreichst. Jetzt musst du dir aber auch noch sowas ausdenken, weil die Antworten sind jetzt so einfach, weil ich dir schon vorgegeben habe. Musst du dir noch sowas ausdenken wie in dem Bild-Interview.
Ah ja, okay. Irgendwas Unerwartetes, wo ich jetzt
genau drauf habe. Ja, das
und
ist,
mir dann
ist klar.
In 5 Jahren noch um die Ohren fliegt.
Ja, genau. Ich will mal Bergankunft Alpe d'Huez gewinnen oder so.
Dann, wenn ich was ganz Unrealistisches sagen muss, dann sage ich, dass ich mal den Angliru auf der Vuelta-Etappe, die da hoch da, die Bergankunft auf dem Angliru gewinnen will. Weil ja. Die bin ich letztes Jahr auf der Vuelta gefahren und ich habe noch nie so einen Berg so verflucht wie diesen scheiß Angliru.
Ja, pass auf.
Ich
das kann aber auch passieren,
sicher, dass
Mann.
Ich die nicht gewinnen werde.
Nee, ja. Das glaube ich halt nicht. Also da würde ich jetzt doch. Nicht unbedingt Geld drauf wetten, aber das ist auf jeden
ich
Fall,
wette Geld drauf,
wenn
dass
du
ich nicht gewinne,
das nächste okay, Mal Vuelta ja, fährst,
du darfst nicht wetten. Du darfst nicht wetten.
Genau, du darfst nicht
wetten. Nicht auf dich selbst.
Ja, nee, aber also echt, also Vuelta ist so also eine Rundfahrt, wo das halt irgendwie einfach durch einen dummen Zufall passiert sowas. Einfach ein bisschen zu viel Zeit und ein gutes Bein. Auf einmal gewinnt man da. Also ich finde das jetzt nicht so.
Also ganz ehrlich, wenn du nächstes Mal Vuelta fährst und der Berg kommt auf einer Etappe, dann gehst du schon allein schon so aus Scheiß in die Spitzengruppe. Dann kommt der da mit 16 Minuten an oder so. Und die anderen sind halt noch schlechter als du am Berg. Und
dann gewinnst du.
Ja.
So einfach.
Ja, okay.
Also dieses Jahr ist ja die...
Vielleicht habe ich ihn auch nur so schlimm in Erinnerung.
Dieses Jahr ist ja die andere Seite. Und
der ist schon scheiße.
Ich habe einen Artikel gelesen jetzt die Woche, dass die andere Seite, die dieses Jahr gefahren wird, noch schlimmer ist.
Ey, da gibt's nur eine Seite. Also der Berg ist so behindert, das ist einfach nur so ein 3 Meter breites Asphaltband, was mit 20% auf so einen Sendemasten hochführt. Oben steht kein Bus, kein Auto, gar nichts. Die Soigneurs müssen sich zusammen in ein Auto quetschen, weil oben nur 3-4 Autos Platz haben. Dann kriegst du da eine Regenjacke ausgehändigt. Und dann darfst du da den 20% dann noch wieder auf der gleichen Straße runterfahren. Also der Berg ist wirklich absolute Endstufe.
Man ja. muss dazu sagen, du warst 34. Also ist jetzt auch nicht so schlecht gewesen. Ne?
Ja, ich bin auf Vollgas hochgefahren und ich glaube, ein paar Minuten werde ich schon gefressen haben.
Ja, 10. Aber immerhin warst du damit auch noch eine halbe Stunde schneller als die letzte Gruppe.
Ja, und man muss halt auch mal ganz klar sagen, bei dieser ersten Grand Tour, die du da gefahren bist, wirst du 21. im Gesamtklassement am Ende und ich glaube 5. in der Nachwuchswertung. Also wir sprechen hier mit dem neuen Jan Ulrich.
Mit Jan Ulrich.
Ja. Mit Jan Ulrich. Den habe ich noch nicht gehört.
Echt nicht?
Nee, ich habe
auch
zum
mehrere Essen. Twitter-Accounts zu.
Ja, gut. Dann,
ich dachte eigentlich, Basti wollte auf was anderes hinaus, weil der hat mir nämlich was bei Instagram geschickt. Ich weiß nicht, ob er es dir auch geschickt hat, Paul. Und zwar jetzt, du bist ja jetzt auch gerade so frisch noch Profi, dass du es vielleicht jetzt auch noch weißt oder eine Antwort drauf hast, ohne dir jetzt irgendwas ausdenken zu müssen. Was wärst du geworden, wenn du kein Radprofi geworden wärst?
Börse.
Ja, ist gar nicht so weit weg. Ich studiere noch BWL nebenzu. Also bin ich.
Ja, gut, dann, ja.
Und ich werde jetzt dann bald Betriebswirt werden.
George Belfort.
Ja. Sonst würde ich halt mich in irgendein Büro setzen und irgendein Consulting, whatever Job machen, denke ich. Oder als so bis 14, 15, 16 wollte ich immer Pilot werden. Aber ich glaube, da muss man so einen Sehtest bestehen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, und ich glaube, den hätte ich schon mal nicht geschafft, also da jetzt an meinen Augen gescheitert, aber Pilot hätte ich auch noch gefeiert.
Und was mit
also ich kenne einen Piloten, der hat eine Brille. Ich glaube, wenn du jetzt nicht gerade Kampfpilot werden willst, dann ist es schon noch okay mit Kurzsichtigkeit oder so. Ja, aber Basti hat mir tatsächlich noch so ein ganz altes Bild bei dir von Instagram weitergeleitet, und zwar
Alter, das ist jetzt gemein, wenn man nicht ganz
ja,
das ist so das
da steht halt wirklich,
was man machen kann, wenn man da so runterscrollt.
Da steht halt, da steht's wortwörtlich steht da drunter. Wenn du es nicht schaffst als Profi-Radfahrer, würdest du einen Dönerladen aufmachen.
Ja, okay. Ich habe noch eine große Begeisterung für Döner und Kebab im Allgemeinen. Und jedes Jahr auf meinem Geburtstag gibt es einen fetten Dönerspieß, wie du hier gerade in den Zoom-Call gehalten hast. Und ich kenne jeden Dönerladen Augsburgs und kann euch da immer die besten Läden empfehlen, wenn ihr mal nach Augsburg kommt.
Also wie bei mir mit Spaghetti, also bei dir mit Döner, aber früher auf meiner Autogrammkarte, auf meiner allerersten stand drauf, was sind deine Hobbys, stand Freunde treffen, Ich glaube, dann noch irgend so
Freunde.
Warte mal. Freunde treffen, dann stand da drauf, Party machen und Döner essen. Und das war alles. Also ganz ehrlich, Party machen ist ja Freunde treffen und was macht man nach der Party? Man isst einen Döner. So, das war halt.
Das waren deine Hobbys.
Das waren meine Hobbys.
Großartig. Ja, ich habe noch eine Frage aufgeschrieben. Dein schlimmster Kater oder dein schlimmster Hungerast?
Beides auf der Wiesn wahrscheinlich zusammen gewesen, ne?
Nee, Hungerast auf der Wiesn.
Das wird schwierig.
Dann trinkt man dort die ganze Zeit irgendwie Bier, hat auch viel Kohlenhydrate. Da gibt es keinen Hungerast. Ja, also schlimmster Hungerast weiß ich noch ziemlich genau. Also da bin ich mal mit Patrick Haller, als wir echt noch ziemlich jung waren, ich würde sagen so 12 oder 13, hat sein Papa, der früher Radprofi war, Rolf Haller, uns eingepackt, ist mit uns an einem Tag nach Südtirol gefahren. Dann sind wir einmal an dem Tag Jaufenpass und Penserjoch gefahren. Das ist wirklich eine gestörte Runde. Richtig schön, kann ich nur empfehlen, aber schon zäh. Es ist halt so irgendwie so 150 Kilometer, 3000 Höhenmeter so. Und ich bin halt noch nie zuvor in den Bergen Rad gefahren. Immer nur bei mir hier schön gemütlich 50, 60 Kilometer um Augsburg rum und dann fahre ich auf einmal mit Wolf hier aufs Penserjoch hoch und auf jeden Fall da sind mir so die Lichter ausgegangen. Und dann auf einmal geht so, ich bin so fast oben am Pass, so 300-400 Höhenmeter fehlen vielleicht noch aufs Penserjoch und dann geht links runter so eine kleine Straße zu so einer Hütte, vielleicht so 100 oder vielleicht eher 50 Höhenmeter runter zu einer Hütte. Und da war eine gehisste Flagge, was in den Bergen eigentlich heißt, solange die Flagge gehisst ist, sollte die Hütte offen haben. Dann fahre ich in dem schlimmsten Hungerast meines Lebens runter zu der Hütte und sie hat einfach geschlossen. Und dann habe ich einen kolossalen Anfall bekommen, weil ich halt natürlich immer noch sauhungrig war und jetzt auch noch zu dieser scheiß Hütte runtergefahren bin. Und dann irgendwie bin ich halt doch hochgekommen und habe dann oben 23 Stück Kuchen gegessen.
Ja, das dauert ja dann auch meistens nicht so lange, bis das wieder zündet, ne? Das ist dann der geilste Kuchen, den du je gegessen hast im Leben?
Ja, und das war auf dem zweiten Pass, das heißt, ich muss eh nur noch runterfahren und wir waren fertig.
Das ist besonders bitter.
Ja, ich habe die Hörerinnenfrage bekommen, warum ist bei Fahrerbingo eigentlich ein Flippergeräusch? Habe ich unbeantwortet gelassen.
Ja,
aber jetzt Fahrerbingo.
Ich wusste es bis jetzt gar nicht.
Der Redakteur hat keine Ahnung, was Bingo ist.
Bingo! Fahrer-Bingo!
Du bist ja noch nicht so lange Profi, wie du selber sagst. Anderthalb Jahre. Wer ist der krasseste Typ im Peloton?
Mit Steve Cummings war ich einmal in der Spitzengruppe bei der Österreich-Rundfahrt, wo ich noch fürs Team Tirol gefahren bin. Und dann haben wir an sich hatte ich einen ganz guten Tag und irgendwer hat immer halt attackiert und ist schnell gefahren und am Ende war nur noch ich und er über, aber dann war ich halt auch am Limit und konnte ihn nicht mehr so recht ablösen, aber wollte jetzt auch nicht ihn einfach so fahren lassen. Dann dreht er sich zu mir um und sagt mir so zu mir, ja, jetzt geh auch mal durch. Mir ist die Österreich-Rundfahrt scheißegal, ich bin schon Millionär, du noch nicht, also wenn du jetzt hier, mir ist es egal, jetzt geh durch oder wir lassen das Ganze sein. Und bei der Aktion weiß ich jetzt nicht, ob ich das feiere oder einfach nur behindert finde, das ist irgendwo sowas von extrem zu so einem U23-Fahrer, der gerade übelst hyped ist und irgendwie sich gerade hart feiert, hier in der Spitzengruppe bei der Österreich-Rundfahrt rumzufahren. Den zu sagen, dass er eh schon Millionär ist und dass es ihn sowieso nicht juckt. Und ja, also das ist irgendwo ziemlich Genie und Wahnsinn zugleich, würde ich sagen. Also den Typen finde ich seitdem beeindruckend.
Aber ich war mit dem auch so auf den Spitzengruppen, ist für mich einer der krassesten Typen überhaupt. Also der hat es so perfektioniert, an seinem Tag einfach große Rennen zu gewinnen. Ich finde es ein mega geiler Typ.
Moritz hat den jetzt so abgelöst, finde ich.
Stimmt, ja.
Der wird, außer jetzt bei San Sebastian, der wird nie Zweiter. Also wenn der Bock drauf hat.
Doch, bei der Polenrundfahrt wird er auch ein paar Mal Zweiter.
Ja, aber da halt aus dem Sprint raus. Ich meine, wenn du sprintest und einer halt schneller ist, dann ist er halt schneller. Aber so, der Mohoric, den finde ich auch so einen richtig krassen Rennfahrer. Der ist einfach, der kann alles. Der hat krass Druck, hat übel die Übersicht, hat auch krasse Bike-Handling-Skills. Also der fährt ja auch schnell bergab und ist einfach ein
krasser Typ. Kann auch ein Looping.
Also, ja, kann auch ein Looping. Also so, den finde ich so einen richtig krassen, richtig guten, richtig kompletten Rennfahrer.
Gut. Und mit wem willst du lieber nicht Rennen fahren?
Wer geht echt? Der italienische Sprinter von Total geht mir viel auf die Nerven. Der Bonifazio, glaube ich, heißt
der. Ah, der mal so bei Milan Sanremo hatte, ist das der so geistkrank um die Kurve da gefahren ist oben. Ja, ne?
Der kommt halt auch von da, genau.
Attackiert hat.
Ja. Der geht mir viel im Weg um, aber sonst eigentlich komme ich ganz gut mit jedem aus. Nur der ist mir ein paar Mal ein bisschen unangenehm vor die Kiste gefahren.
Alright. Andi, ist dir noch was eingefallen?
Nee, ich bin jetzt auch schon, eigentlich stehe ich schon in der Schlange jetzt hier beim Dönerladen.
Naja. Gehst du Poldi?
Ja, ich...
Nee, da gehe ich nicht mehr so gerne. Wer war dein
Hassfahrer? Hast du dich schon mal beantwortet?
Mein Hassfahrer?
Oder wer ist hier in meinem Weg umgegangen?
Es gab so einen von Europcar, ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Ja, der war auf jeden Fall öfter mal so. Ah, nee, Adrien Petit.
Adrien Petit, ja, genau.
Der kommt zu uns nächstes Jahr.
Ernsthaft?
Ehrlich?
Ja.
Also, ja, der war, also ich, so, also den, der, so ist er, glaube ich, auch echt ein cooler Typ so, aber im Rennen war er schon.
Ich kenne ihn überhaupt nicht.
Nerven aufreiben.
Ich habe nur die Verpflichtung gehört und habe den Namen noch nie gehört gehabt, wenn ich ehrlich bin.
Ja, aber der passt.
Ganzen zweiten Mal.
Der passt sehr gut zu eurem Kit. Also der fährt so Radrennen, wie euer Kit aussieht.
Ey.
Warum, wie sieht unser Kit aus?
Nee, ihr habt natürlich ein schönes Kit.
Ey, findest du es nicht geil? Ich finde, alle reden schlecht über unser Trikot, aber irgendwie feiere ich das. Das ist so richtig 90s, richtig, alle, so voll viele Profi-Trikots schauen noch mehr oder weniger gleich langweilig aus. Und wir haben halt irgendwie ein bisschen oldschool, ein bisschen...
Ja, aber
ich finde es gar nicht so scheiße.
Techno.
Also, okay, über die orangen Helme kann man sich streiten. Also den feiere ich jetzt auch nicht so krass. Aber ich finde an sich das Kit...
Aber denkst du, das war die Intention der Designer, das Kit 90s aussehen zu lassen? Oder ist es einfach nur so geworden? Das ist halt auch immer so das Ding, wenn man das bewusst macht.
Wenn du dasselbe Design...
Ist ja egal, mit welcher Intention es ist, so wie es ausschaut, schaut es aus, oder?
Ja, ich finde es nicht gut aus. Ich finde auch, also dieses Jahr mit den Rädern geht es ja sogar, aber letztes Jahr mit den Rädern und das Lenkerband bei der Tour, Lecco Mio, ey, das war furchtbar.
Also, ja, okay. Wenn du dasselbe Design mit dem Batik-Verlauf machst, bist du schon wieder relativ weit vorne. Ich habe auf jeden Fall eine Folgeempfehlung für dich, Georg, Hot Christian Eiking auf Twitter zu folgen.
Warum?
Ja, neuester Tweet auf jeden Fall. Gerade gelernt, dass Eiking 2017 von FDJ aus der Vuelta genommen wurde, weil er morgen besoffen war. Was eine geile Sau.
Nee, nee, ich hab wirklich jetzt.
Das lese ich gerade hier auf dem Account.
Ja, das stimmt. Ja. Wusstest du das noch nicht?
Die Geschichte kenne ich nicht. Warum wird man da aus dem Rennen genommen?
Ja, die Teamleitung hat einfach gesagt. Ich kann auch ganz gar nicht nachvollziehen, ne? Als alter Wiesengänger.
Ach so, ja. Ich dachte jetzt irgendwie die Team, okay, dann wurde er vom Team rausgeschmissen, okay, genau. Dann kann ich es nachvollziehen.
Na gut, dann, ich habe mich köstlich amüsiert.
Ja.
Ich hoffe, eure Zuhörer auch.
Davon auszugehen. Stimmt.
Ja, vielen Dank, dass du zu Gast warst im Besenwagen. Dein erstes Mal Besenwagen oder schon mal drin gesessen?
Ein Jahr war ich jedes Rennen im Besenwagen.
Ah, sehr gut.
Da hatte ich irgendwie... Da lief es nicht so rund, aber sonst bin ich eigentlich schon jemand, der ungern im Besenwagen steigt. Das ist schon ein räudiges Gefühl, so. Also jeder verschwitzt aneinander, immer überfüllt. Nee, Besenwagen mag ich nicht.
Ey, müssen uns jede Woche die Scheiße geben.
Eigentlich wäre es geiler, wenn man hinter dem Besenwagen herradeln könnte, so im Windschatten. Dann kann man sich schön noch gemütlich die Beine ausfahren und hockt nicht in der heißen, vollgeschwitzten Karre.
kannst du ja, falls du nochmal in die Situation kommst, dem Fahrer mal vorschlagen, ob er dich nicht ein bisschen pacen kann. Jetzt fällt mir doch noch ein, was steht denn dieses Jahr noch an? Irgendein Highlight?
Ja, viele Highlights. Also jetzt erstmal ein bisschen Pause, nachdem ich echt fertig bin von meinem Rennprogramm der letzten Wochen. Aber ja, ich muss mich schon fit halten, weil es stehen auch richtig anspruchsvolle Rennen auf dem Programm. Also es geht dann weiter mit Frankfurt und danach weiter nach Italien zur Lombardei-Rundfahrt und anderen bergigen Eintagesrennen. Und da braucht man schon richtig nochmal Dampf auf der Kette, sonst geht der Schuss da sicherlich nach hinten los. Aber da bin ich nochmal richtig heiß. Jetzt schnaufe ich mal ein paar Tage schön entspannt daheim durch und dann will ich nochmal gescheit trainieren und nochmal Gas geben im Oktober.
Sehr gut.
Gucken wir uns an.
Passt.
Gut, dann gut. Schönen Abend noch.
Alles klar, macht's gut. Ciao.
Alright, Georg.
Ciao.
Vielen Dank.